Herzlich willkommen zu unserer 23. Sendung Schöner Stottern, was braucht's der Worte mehr? Auf LoRa 92.4 mit Enrico Strathausen.
Und Armin Steigenberger. Wir sprechen mit euch jeden fünften Donnerstag über Themen rund ums Stottern.
Ja, heute bin ich zwar wieder hier, aber dafür fehlt unsere Mitstreiterin Miriam Littek, die daheim leider zu Hause ihre Grippe auskurieren muss. Bei dem Wetter aber auch kein großartiges Wunder. An der Stelle grüßen wir dich, Miriam, und wünschen dir gute Besserung.
Ja, und beim letzten Mal haben wir mit euch über Stottern und Selbstverständnis gesprochen. Wer sind Menschen, die stottern, und wie möchten sie gesehen werden? Egal, ob wir uns als Stotterer oder als Stotternde bezeichnen, entscheidend ist die eigene positive Haltung unserem Stottern gegenüber und der offene Umgang damit. Der Grundstein für einen positiven Umgang mit Stottern wird bereits im Kindesalter gelegt. Umso wichtiger ist es, sich als Eltern frühzeitig zu informieren, wie ein Kind, das zu stottern beginnt, optimal unterstützt werden kann.
Eltern werden häufig damit konfrontiert, dass ihr Kind nicht flüssig spricht. Nicht nur für Eltern eine bewegende Zeit, die durchaus mit Verunsicherung und Sorgen verbunden sein kann. Unflüssigkeiten im Sprechen sind im Verlauf der kindlichen Sprachentwicklung normal. Ab wann spricht man aber von Stottern?
In unserer heutigen Sendung Was tun, wenn mein Kind stottert, gehen wir dieser Frage nach. Neben wichtigen Hintergrundinformationen stellen wir euch und Ihnen verschiedene Lösungswege vor, was Sie als Eltern tun, wohin Sie sich wenden und wie Sie Ihr Kind vor Benachteiligungen schützen können. Wir werden ebenfalls Mythen über Stottern diskutieren, die sich bis heute hartnäckig halten und die wir unangebracht finden.
Im Studio begrüßen wir jetzt unseren Experten Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut, spezialisiert auf Stottern, mit dem wir live über Stottern im Kindes- und Jugendalter sprechen. Ja, hallo Herr Thum, schön, dass Sie heute hier sind. Am besten stellen Sie sich selbst kurz vor.
Ja, guten Abend. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und ja, Georg Thum ist mein Name. Ich mache Stottertherapie seit dem Ende meines Studiums an der Universität München. Dort bin ich auch in der Beratungsstelle für Stottern tätig als Supervisor und habe auch an der LMU einen Lehrauftrag. Ich habe gleich mehrere Funktionen im Bereich Stottern. Dann habe ich eine Praxis in München, in Pasing, und bin dort eben auch ambulant als Stottertherapeut tätig. Und dann gibt es noch eine Stotterintensivtherapie, stärker als Stottern, das wir eben mit Kindern machen, 7 bis 16 Jahre, und bin da eben intensivtherapeutisch mit stotternden Kindern beschäftigt.
Gut. Ja, haben Sie zu Hause Fragen, wie Sie Ihr Kind bei der Bewältigung seines Stotterns unterstützen können? Vor welchen kleinen oder größeren Herausforderungen stehen Sie im Alltag? Im Laufe unserer Sendung können Sie Ihre ganz persönlichen Fragen an unseren Experten Georg Thum richten. Rufen Sie an unter 089 444 09436. Ja, und jetzt gibt's erstmal Musik von Supergrass, All Right.
Zurück bei Schöner Stottern und LoRa 92.4 mit unserem heutigen Thema Was tun, wenn mein Kind stottert. Im Vorfeld unserer heutigen Sendung waren wir am 1. Mai für euch auf dem Münchner Viktualienmarkt unterwegs und haben Passanten nach ihrer Meinung über Stottern gefragt. So bunt der Viktualienmarkt mit seinen Angeboten ist, so bunt und zahlreich waren auch die Stimmungen, Meinungen, die wir für euch eingefangen haben. Miriam hat sich dabei als wahres Talent herausgestellt, in Windeseile Interview Partner vor unser Mikro zu bringen. Das fand ich unglaublich von ihr. Ja, und an dieser Stelle bedanken wir uns auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei allen, die sich Zeit für unser Interview genommen haben.
Ja, und außerdem haben wir Interviews mit Eltern und ihren Kindern geführt und bedanken uns dafür an dieser Stelle sehr herzlich für die Unterstützung. In der nächsten Stunde werden wir euch unsere Straßenumfrage und Interviewausschnitte nach und nach präsentieren und gemeinsam mit unserem Studiogast Georg Thum diskutieren. Alles vor dem Hintergrund unseres heutigen Themas, was tun, wenn mein Kind stottert. Und dann geht's auch schon los mit Stimmen zum Thema, was ist Stottern und woher kommt es?
Meine Tochter hat einen leichten Sprachfehler. Uns wurde gesagt, wir sollen zu einer Logopädin gehen, obwohl sich dieser Sprachfehler wohl innerhalb eines Jahres beheben würde. Wir haben das gemacht, weil die Kinderärztin sagte, sie ist geistig schon so weit, dass sie diesen Fehler für sich schon begreift und dass sie wiederum noch mehr behindern würde und dieser Sprachfehler unter Umständen dadurch länger da sein könnte, als eigentlich sag mal, von der Natur vorgesehen, ja, weil Kinder haben oft diesen Sprachfehler mit 3 Jahren, dass sie L und R oder G oder sowas nicht sprechen können, ja. Und dann haben wir das gemacht, aber wir haben es dann auch bei 10 Stunden belassen und dann war es auch gut. Ich würde erst die Kinderärztin fragen und wenn die mich dann weiterschicken würde zu einem Spezialisten, würde ich da hingehen. Immer mit der Maßgabe, meinen gesunden Menschenverstand da auch mit einzusetzen. Also nicht blind von Facharzt zu laufen, sondern auch das Kind zu beobachten. Und zu sagen, woher kommt das? Also selbst auch herauszufinden, woher kommt das, wenn es plötzlich auftritt? Ob es plötzlich gemobbt wird im Kindergarten oder in der Schule oder dass es irgendeinen äußeren Grund gibt, was den Menschen in irgendeiner Form beeinflusst hat, weshalb es dann plötzlich stottert. Ja, wenn man Medizinisches ausschließen kann.
Also ich weiß nicht genau, wo es herkommt, muss ich sagen. Also wo das so seinen Ursprung hat. Also man kann es hören, ja, natürlich. Und sehen kann man es auch. Aber wo das genau seinen Ursprung hat, weiß ich nicht. Ja. Du?
Psychogene Komponente vielleicht dabei, aber vielleicht ja auch, weiß ich nicht, ne?
Also Weißbisspannung, Stress. Ja. Und vielleicht ist das von ursprünglich her, von Geburt an, bei einigen. Ja.
Also den Hintergrund weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ist so eine Art von einer Krankheit, oder? Wenn man es nicht so richtig atmet, es gibt so eine Diaphragma unter der Lunge. Ich glaube, es ist halt, gibt einen Zusammenhang, wo und wie die Diaphragma arbeitet und je nachdem, wenn nicht. Und deswegen kommt dann zu diesen Luftstößen, dass man nicht fließend sprechen kann.
Ich glaube, es ist schon auch psychisch ein Stück weit, weil oft ist es ja so, dass man in extremen Situationen stottert, also wenn man aufgeregt ist oder dass man zum Beispiel beim Singen dann nicht stottert oder solche Sachen. Aber wahrscheinlich ist es schon auch anatomisch irgendwie verankert.
Oder jetzt Kinder, die irgendwas Traumatisches erlebt haben, dass die dann als Resultat nicht mehr so sicher sind und dann stottern.
Ich denke vom Kopf.
Welche Ursache?
Stress vielleicht oder Stress.
Ich glaube, da gibt es
Schüchternheit vielleicht.
Ja, da gibt es glaube ich verschiedene Gründe, ja. Oder? Also ich glaube auch, dass es vielleicht in erster Linie oder manchmal daran liegt, dass irgendwie ein Kind nicht genug Zuneigung bekommt oder
ja. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch mechanische, in Anführungszeichen, eher physische Probleme gibt, aber sicherlich mit psychischen auch Zusammenhängen, wie Unsicherheit auftreten unter Leuten. Halt jetzt weniger psychische Frage, sondern einfach irgendeine Fehlstellung von
oder
vielleicht
Atmung
von, ja, Atmung schwierig, genau, ja, oder sowas, ja, genau. Zungen, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie Zungen, wird ja vielleicht auch was mit der Muskulatur zusammen, keine Ahnung, weiß nicht, ist jetzt wirklich sehr spekulativ, ja. Aber man fällt einem auf bei solchen Fragen, dass man keine Ahnung davon hat.
Wenn er sich in irgendwelchen Grenzsituationen befindet, denke ich mal, wenn er aufgeregt ist oder sowas.
Und wo meint ihr, dass das dann herkommt? Also Aufregung?
Psychosomatischer Natur, würde ich sagen.
Stottern ist sicher keine Krankheit. Also denke ich mir, ja. Vielleicht ist es was Angeborenes, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen.
Wo kommt es her?
Aus dem Innersten.
Aus dem Innersten der Psyche.
Aus dem Innersten hat sicher auch was mit Psyche zu tun, glaube ich. Ja.
Aber es kann natürlich auch anatomisch sein, dass da irgendwas mit den Segelklappen oder weiß ich nicht.
Nee.
So gut kenne ich mich da nicht aus.
Ja, zurück bei Schöner Stottern auf LoRa 92.4 mit dem Thema, was tun, wenn mein Kind stottert. Ja, eben haben wir im Beitrag schon verschiedene unterschiedliche Auffassungen gehört, was es für Möglichkeiten gibt, die für, also wie Stottern entstehen könnte. Also seien es jetzt körperlich, also mit den Segelklappen, wo ich dann selber nochmal recherchieren musste.
Gibt's die wirklich?
Genau, also die Segelklappen sind im Herzen. Das sind okay. Diese kleinen Klappen, die Vorhof und den anderen Hof miteinander
okay.
Verbinden. Genau. Oder eben das Diaphragma, womit das Zwerchfell gemeint ist, psychisch traumatische Ereignisse, mangelnde Zuneigung. Was stimmt nun davon, Herr Thum?
Ja, also ich bin erstmal ganz baff und fast sprachlos, ob dieser vielen Aussagen, die da kamen, erstmal möchte ich fast sagen, ja, es stimmt alles irgendwie, aber dann möchte ich auch gleich wieder dazu sagen, irgendwie dann doch nicht. Man muss da ein bisschen sortieren. Und zwar möchte ich da gerne unterscheiden zwischen Ursachen und Folgen des Stotterns. Und da wird hier gerade in diesem Bereich sehr viel in einen Topf geworfen. Also was man hier jetzt ganz schön gehört hat, war häufiger der Fall, wenn man aufgeregt ist unter psychischer Spannung, dann stottert man. Und das ist eine Beobachtung, die stimmt ja auch und das ist auch richtig. Nur es wird als Ursache interpretiert, ist aber falsch. Das ist eine Folge des Stotterns. Das heißt, Stottern, jetzt gehe ich mal ein bisschen mehr an den Kern ran, was ist Stottern eigentlich? Stottern ist ein Kontrollverlust. Ich möchte etwas sagen, etwas sprechen und meine Therapiekinder, jetzt werden wahrscheinlich alle lachen, wenn ich einen Satz sage, den ich in der Therapie immer sage, um etwas an einem Beispiel zu erklären. Ich sage meinen Satz, ich esse gerne Pizza. Ich sage diesen Satz und ich merke, ich könnte bei dem Wort Pizza hängen bleiben und habe da eine organische Ursache. Es funktioniert der Weg von der Sprachplanung, die im Gehirn stattfindet, nicht ganz so gut zur Sprachproduktion, was ich also mit meinen Sprechwerkzeugen mache. Also da gibt es, wenn ich jetzt das kürzer formuliere, es gibt eine Datenautobahn vom Gehirn bis zu den Sprechwerkzeugen und die ist irgendwie bei Stotternden, das hat man jetzt gesehen, die ist da irgendwie blockiert. Also kann ich erstmal festhalten, die Wahrscheinlichkeit oder die Wissenschaft sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine organische Ursache gibt, also eine gehirnorganische Ursache, ist sehr hoch, wird als sehr wahrscheinlich angesehen. Und was passiert infolgedessen? Ich erlebe dann vielleicht negative Reaktionen und darauf reagiere ich wieder. Ich reagiere vielleicht emotional. Ich mache zunehmend mehr in meiner Karriere, in meiner Sprechkarriere, zunehmend mehr negative Erfahrungen. Und ich reagiere dementsprechend, verarbeite es vielleicht dann auch negativ und daraus entwickeln sich Ängste. Also muss ich jetzt nochmal, das will ich nochmal zusammenfassen, zuerst ist dieser Kontrollverlust und dann entwickeln sich infolgedessen als Folgeerscheinung Ängste. Genauso gut kann sich als Begleiterscheinung, vielleicht sogar zeitgleich mit Auftreten dieses Kontrollverlustes, kann sich eine sichtbar veränderte Atmung ergeben. Aber auch da muss man ganz klar differenzieren und sagen, das ist eine Folgeerscheinung auf das Stottern hin. Das heißt, ich habe den Kontrollverlust, ich kann mein Wort Pizza nicht sagen. Ich nehme Kraft dazu und versuche vielleicht ganz viel einzuatmen. Und schon habe ich eine auffällige Atmung, wenn ich das jetzt mal übertrieben, muss ich gleich wieder ausatmen, wenn ich das übertrieben darstelle und das wirkt halt dann laienhaft, aha, ich sehe was, da ist was mit der Atmung, also das ist ein Atemproblem. Mhm. Also ist es nicht, es ist eine Folgeerscheinung auf das Stottern hin. Und so könnte ich jetzt all die ganzen Punkte auseinandernehmen und sagen, ich muss immer unterscheiden zwischen dieser Ursache. Und was man auch weiß, es ist der zweite Punkt, es gibt eine genetische Disposition, das heißt, es gibt eine Vererbbarkeit. Man hat festgestellt, dass Kinder, die stotternde Eltern haben, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass die stottern höher ist als Kinder, als Kinder von nicht stotternden Eltern, was aber nicht bedeutet, dass es ein Stottergen gibt. Also das hat man nicht isolieren können.
Das waren jetzt schon ganz viele Faktoren, weil eine Frage war bei uns jetzt, welche Faktoren können bei der Entstehung von Stottern eine Rolle spielen, aber das haben Sie jetzt ganz gut schon alles so zusammengefasst.
Darf ich noch einen Punkt sagen, der mir ganz wichtig ist? Und zwar hat einer ganz schön gesagt, da ging es irgendwie, dass es in der erziehungsbedingt ist und vielleicht ein Trauma, psychogen, psychisch oder dieser Satz, nicht genug Zuneigung. Und das muss man gleich mal sagen, das ist nicht richtig, das ist falsch. Also das kann nicht anerzogen werden oder durch irgendwelche Erziehungsfehler. Durch diesen Mythos muss man gleich mal wegräumen.
Ja, das ist ja letztlich auch für die Eltern, die tatsächlich stotternde Kinder haben, ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, weil er eben auch entlastend ist. Mhm. Was mich nochmal interessiert, und es wird, denke ich, auch die Eltern interessieren, die jetzt auch zuhören, was sind denn so die ersten Anzeichen, woran Eltern feststellen können, oha, das könnte Stottern sein, daraus könnte sich Stottern entwickeln. Also worauf sollte man als Eltern schauen?
Mhm. Während der Sprachentwicklungsphase können Sprechunflüssigkeiten auftreten. Das kann so ab dem Alter 2,5 Jahre circa sein. Das geht vielleicht mit 3, 4 Jahren. Also 4 Jahre ist so die heißeste Zeit, wo diese Sprechunflüssigkeiten auftreten können. Und vielleicht dazu eine Zahl, 66% aller, dann von allen Stotternden erwerben 66% das Stottern vor ihrem 6. Lebensjahr. Also das ist so diese kritische Phase. Wenn Eltern feststellen, dass Unflüssigkeiten auftreten, die vielleicht dann auch mit Kraft bewältigt werden. Ich mache mal ein Beispiel. Also wenn ich jetzt so spreche, dann überlege ich vielleicht gerade, ich habe Sprachplanung und überlege gerade, wie könnte der Satz weitergehen und fülle diese Pause mit lockeren Wortwiederholungen. Das ist in den allermeisten Fällen völlig unkritisch. Wenn ich jetzt beispielsweise bei diesem Wort auf einem Laut länger hängen bleibe und obwohl man mich jetzt im Radio nicht sehen kann, hört man auch, da ist eine Spannung dahinter, dann ist der Zeitpunkt da, wo man genauer hinschauen sollte.
Also das wären quasi Symptome, die für Stottern charakteristisch sind.
Genau, sobald man sieht, da ist Kraft dabei. Und ein zweiter Punkt, die Eltern sollten dann sehr gut aufpassen, wenn das Kind bereits auf das Stottern reagiert, weniger spricht, sich zurückzieht, Satzabbrüche, Wortabbrüche, dann ist auch der Zeitpunkt, egal wie alt das Kind ist, dann sollte man reagieren.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik von Lightning Seeds, Lucky You. Und anschließend hören Sie und ihr Meinungen, was bei Stottern helfen könnte.
Kriegt, aber ich glaube schon, dass man das, wenn man das beübt und das auch vielleicht konsequent macht, dass es besser wird. Oder dass man es besser kontrollieren kann vielleicht als Betroffener. So vielleicht. Ich denke nicht, dass es ganz weggeht, aber ja.
Was würden denn Sie tun, wenn Sie stottern?
Ja, dann würde ich das auch probieren, ja. Dann würde ich das beüben.
Und zu welchem Arzt oder zu wem?
Zum Logopäde. Ja, also unbedingt. Und das würde ich dann ausprobieren, ja. Ich würde es auf jeden Fall versuchen.
No, ich würde ja üben. Üben und üben, lernen und lernen. Noch einmal lernen, hat Lenin gesagt.
Ja. Ich weiß nur, dass man es über Theaterarbeit enorm reduzieren kann. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ja, ich würde schon versuchen, dran zu arbeiten. Ja, Sprachtherapie zu machen. Ich selber würde dann auch Sprachtherapeuten beauftragen.
Erstmal langsamer, ruhiger atmen, damit man halt auch vom Bauch heraus, also das Sprechen auch fließend, dass man es schafft, einfach nicht, also nicht nervös werden, einfach nur langsam sprechen und sich dann darauf einstellen, dass der gegenüber einem steht, der das auch.
Und vor allem nicht denken, was der andere
darüber denkt. Ja, einfach nicht denken, einfach nur über das Sprechen.
Sagen, wie man sagt, sprechen und keine Gedanken machen. Wenn ich jetzt stottern, dann was denkt der andere?
Einfach so, auf die Wörter. Offen sagen, zugehen und so sein, wie du bist.
Es gibt auch diverse Therapien.
Da kommt wahrscheinlich darauf an, woher es kommt oder wenn es wirklich jetzt physikale oder was Organisches ist und absolute Fehlstellung, das weiß ich nicht, aber wenn es psychisch bedingt ist oder so, kann ich mir vorstellen, dann sicherlich, sicherlich physische Fehlstellungen können bestimmt behoben werden durch Therapiemöglichkeiten.
Den mal Übungen machen, weil der Arzt kennt sich da vielleicht ein bisschen besser aus und weiß dann, ob man irgendwie das fördern kann.
Da gibt es so Förderkurse, die man machen kann, genau. Ja.
Also ich glaube, man kann es auf jeden Fall verbessern. Ob man es ganz wegkriegt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, da gibt es schon auch so Techniken, dass man damit lernt, umzugehen.
Ich habe da mal so einen Bericht gesehen von so einer Meditation, so eine Urmeditation irgendwie von so einem Herrn, ich habe den Namen vergessen, und der hat wohl eine Garantiequote von 90%, aber das war für mich Charlatanerie, weil das ist für mich individuell.
Also ich glaube, da muss man mit zur Autogenen
ganz
Training oder
viele
sowas.
Muster sprengen oder Erziehungskonditionierungen lösen, also wirklich da psychisch viel arbeiten an sich, glaube ich.
Aber auch, dass Meditation und autogenes Training definitiv hilft.
Ja, das waren jetzt so Meinungen von der Straße. Also wir haben da eben am Viktualienmarkt eine Erhebung gemacht und so ein paar Leute gefragt, was macht man eigentlich gegen Stottern? Und ja, da stellen wir uns jetzt gerade die Frage, wie groß sind die Chancen, dass ein Kind sein Stottern überwindet?
Ja, da müssten wir gleich mal beginnen zu überlegen, was heißt sein Stottern überwindet? Sprechen wir von Heilung oder sprechen wir von Behandlung? Ich fange mal im jungen Kindesalter an. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass eben in jüngeren Jahren Stottern auftreten kann, das nach einer gewissen Zeit auch wieder verschwindet. Und das ist bei circa, je nach Studie, die man da liest, zwischen 80-85% der Kinder, die mit dem Zeitraum zwischen 2,5 und 6 bis 8 Jahre zu stottern beginnen, dass 80-85% der Stottern komplett verlieren. Teilweise auch mit Hilfe von Therapie, aber diese Zahlen heißen auch ohne Therapie oder das bedeutet auch ohne Therapie. Wenn wir dann ins Schulalter kommen, wenn wir dann in die Pubertät kommen, wenn wir sehen, ein Kind hat schon längere Jahre Stottererfahrung oder spricht längere Jahre stotternd, dann sind die Chancen, dass wir von einer Heilung sprechen, eher sehr gering. Oder dann ist eine Heilungschance einfach sehr gering. Wir müssen aber sagen, eine Behandlung ist möglich. Und wenn das damit gemeint ist eben, dann können wir sagen, ja, Stottern ist behandelbar, aber ab einem gewissen Alter nicht mehr heilbar. Ich kann aber etwas tun und ich muss oder kann an meinem Sprechen arbeiten.
Mhm. Also Sie haben ja anfangs erzählt, also dass Sie auch Berater und Supervisor in der Stotterberatungsstelle von der LMU München sind. Mhm. Was sind denn so die Anliegen, mit denen die Eltern auf Sie zukommen?
Sehr häufig eben kommen Eltern gerade mit Kindern, bei denen nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein Stottern, das sich vielleicht chronifiziert, also im Alter zwischen 2,5 und 7 Jahren, die beunruhigt sind, die sich Sorgen machen, die auch fragen, was kann ich denn tun? Wie gehe ich damit um? Soll ich das meinem Kind gegenüber ansprechen oder nicht ansprechen? Das sind so die Klassiker der Fragen. Dann, wenn ich ältere Kinder anschaue, Jugendliche oder sogar junge Erwachsene, da bekommen wir dann sehr viele Beratungsanfragen, die dann eben sagen, wir haben jetzt schon einiges an Therapien ausprobiert, wir wissen nicht, gibt es noch was anderes, was kann besser helfen, was kann mehr helfen? Denn das Heimtückische an dem Bereich Stottern ist eben, wie ich vorher gesagt habe, es ist eine Heilung fast nicht möglich. Es gibt Fälle, aber die sind im einstelligen Prozentbereich. Und wir müssen davon ausgehen, das Stottern kann immer wieder auftreten, trotz Therapie. Und daher oft auch die Unsicherheit, ist das die richtige Therapie, die wir machen.
Vor welchen Herausforderungen stehen Eltern mit dem Stottern ihrer Kinder?
Ja, die Eltern stehen oftmals vor ganz großen Herausforderungen, denn die allergrößte Herausforderung ist wohl die Unsicherheit. Vielleicht auch so ein kleines Schockgefühl, um Gottes Willen, was kann ich tun? Ich möchte nicht, dass mein Kind stottert. Ich höre und erfahre immer wieder von Eltern, dass sie sagen, ich leide so mit. Was kann ich denn tun? Auch die Sorge, die man oft hört, ja, später wird doch das Kind sicher gehänselt. Und ja, dann natürlich auch die Hoffnung, kann man das wegmachen? Kriege ich das irgendwie weg?
Wo Sie vorher angesprochen haben, also dass sich Eltern überlegen, spreche ich das Stottern an, ja oder nein? Also was empfehlen Sie?
Ja, unbedingt ansprechen und zwar schon sehr früh. Also man kann über alles sprechen und ich verwende in den Beratungsgesprächen gern immer ein Bild und zwar, ich sage den Eltern, stellen Sie sich vor, Sie sehen Ihr Kind, Sie sitzen auf der Parkbank, sind am Spielplatz, sehen Ihr Kind, es fährt mit dem Roller, stürzt, schlägt sich vielleicht ein bisschen das Knie auf, blutet vielleicht leicht oder eine kleine Schramme, nichts Schlimmes. Das Kind erschrickt, schaut erschrocken auf, Sie als Mutter beobachten es. Was tun Sie? Natürlich sagen alle Eltern, ich gehe hin, ich nehme das Kind in den Arm, ich tröste es, ich zeige, dass ich es gesehen habe. Und das ist genau die Erklärung, die ich auch habe, wie man mit Stottern umgehen kann, auch bei Kindern, die noch sehr klein sind. Also ich spreche jetzt von 2,5, 3 Jahren oder 3, 3,5 Jahren. Auch da kann ich sagen, ich habe es gesehen, ich habe es bemerkt. Und das kann ich in einem Nebensatz sagen. Also ein Kind erzählt mir irgendwas, vielleicht ganz aufgeregt, redet über ein Bilderbuch, das gerade angeschaut hat und sagt, dann kam die Ente und die hat dann noch dieses und jenes genommen und so weiter und so fort. Und dann kann ich als Mutter erstmal, oder als Vater natürlich auch, meistens sind es die Mütter, die fragen, kann ich als Mutter sagen, ja, erstmal auf den Inhalt gehen, super, die Ente, ah toll, und wie du das wieder gesehen hast, also Inhaltsebene ist immer das Wichtigste. Und dann lasse ich vielleicht mal so einfließen, ich finde ganz großartig, gell, da waren jetzt ein paar Hüpfwörter dabei oder da bist du an manchen Wörtern hängen geblieben, die Kinder verstehen das sehr gut und du hast mir die Geschichte so gut erzählt. Und damit signalisiere ich zwei Sachen, zum einen, ich habe dir zugehört, zum anderen, ich habe es bemerkt. Ich kann dann vielleicht, wenn ich sehe, was ich vorher bemerkt habe, wenn das Kind schon eine Reaktion zeigt, vielleicht, wenn es negativ reagiert, wenn es weniger erzählen will, dann kann ich es auch in den Arm nehmen und sage, manchmal ist das ganz ärgerlich oder ich sehe, das ärgert dich oder macht dich traurig, manche auch wütend. Ich kann es aussprechen, kann es, das passiert mal, also trösten und das kann passieren und es ist nicht weiter schlimm und du erzählst immer so ganz tolle Sachen. Also als Tipp genauso reagieren, wenn ein Kind mit dem Roller stürzt, geht man auch zu, tröstet und spricht es an.
Ganz genau. Ja. Schön. Gibt es noch weitere Tipps, die Sie geben könnten?
Ja. Also vielleicht auch gerade, was man dazu gehört hat, war die Sache mit dem Atmen. Jetzt sprich doch mal langsamer und atme mal ruhiger. Das finde ich ganz wunderbar. Und da möchte ich vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gleich mal eine Übung mitgeben. Ich mache jetzt eine Live-Übung hier am Fernsehen. Und zwar, Sie kriegen jetzt gleich von mir eine Anweisung. Und ich bitte Sie, diese Anweisung ganz genau zu befolgen. Die Anweisung lautet, denken Sie auf keinen Fall an einen roten Elefanten. Jetzt hoffe ich, dass Sie nicht an einen roten Elefanten gedacht haben. Ich glaube, es ist nicht möglich. Ganz ähnlich paradox ist die Anweisung, atme doch mal locker. Ich möchte irgendwas erzählen. Also ich stehe hier im Studio, bin immer ganz aufgeregt, wenn das rote Licht hier leuchtet, weil wir live sprechen und denke mir, ach Gott, und ich merke jetzt auch, ich habe auch eine kürzere Atmung als sonst in meiner Sprache. Und jetzt sagt mir vielleicht noch jemand, atme doch mal locker. Aha, ich denke dann, ich mache was falsch mit der Atmung und ich muss jetzt noch aktiv dagegen atmen. Also ich mache genau das Gegenteil und mache das Ganze noch viel schlimmer und schwieriger. Also lassen Sie, um Gottes Willen, diesen Satz, atme mal ruhig oder denk an die Atmung, atme mal aus. Lassen Sie das komplett weg. Denken Sie an diesen Spruch, denken Sie nicht an den roten Elefanten. Das funktioniert einfach nicht. Der Schuss geht nach hinten los. Die zweite Sache ist, sprich ruhig, langsam, was auch immer. Da gebe ich den Eltern immer den Tipp, sprechen Sie doch mal ganz ruhig und langsam. Sie möchten Ihrem Kind irgendwas ganz dringend erzählen, dann sprechen Sie ganz langsam und sagen Sie, Melanie, jetzt hör mal gut zu und bleiben Sie in dieser ruhigen Stimme und Sie werden merken, Sie können das keinen Satz durchhalten. Dieses kontrollierte, langsame Sprechen funktioniert nicht, aber Sie erwarten es gleichzeitig von Ihrem Kind. Und oft erlebt man dann auch noch, dass man vielleicht ganz schnell spricht. Also ich merke das in der Therapie oft auch. Wir machen ganz viele Therapievideos und dann gebe ich Anweisungen. Jetzt pass mal auf, ich habe hier noch, wir können ja vielleicht später noch über Techniken sprechen und ich bin irgendwie, ich schaue auf die Uhr, ich habe nur noch 10 Minuten und ich weiß auch hier beim Sprechen habe ich jetzt gar nicht viel Zeit und ich spreche ganz schnell und dann sage ich, jetzt pass mal auf, sprich mal ein bisschen langsamer, jetzt mach mal hier ein bisschen Ruhe rein und du bist viel zu hektisch, du bist viel zu schnell und was signalisiere ich mit meiner Sprache? Das genaue Gegenteil. Das heißt, kommen wir zum Konkreten, was können die Eltern tun? Die können versuchen, nicht nur versuchen, sie sollen es tun, sie können versuchen, selbst gelassen zu bleiben. Sie können probieren, ihr Sprechtempo eben dann, wenn sie merken, sie sind zu schnell, auch zurückzunehmen. Sie sollten ihr Kind aussprechen lassen. Sie sollten dem Kind den Eindruck geben, ich höre auf den Inhalt. Zeit geben, dazu gehören auch so Interaktionen wie, wenn ein Kind jetzt länger hängen bleibt, dass ich dann vielleicht mal sage, ja genau, da ist die Ente, dass man also sieht, aha, aktives Zuhören, da hilft mir jemand. Ich kann auch, wenn ich merke, es wird vielleicht das Kind ist ganz gestresst gerade vom Stotterereignis, kann das hilfreich sein, auch Körperkontakt aufzunehmen, in dem Sinn, dass ich die Hand auf die Schulter lege und sage, das wissen Sie als Eltern dann eigentlich am besten, ob das dann für die Situation adäquat angemessen ist oder ob Ihr Kind vielleicht das eher dann als komisch empfindet. Da darf man sich dann auch so von seinen Gefühlen leiten lassen.
Wenn Sie zu Hause unsicher sind, ob Ihr Kind stottert, können Sie natürlich jetzt auch bei uns in der Sendung anrufen. Und zwar ist die Telefonnummer 089 444 09 436.
So, und jetzt hören wir auch noch ein paar Meinungsbilder zum Thema Therapieerfahrung. Hier haben wir betreffende Eltern interviewt und bekommen jetzt davon ein paar O-Töne.
Alles, was so ein bisschen in Richtung Logopädie geht ja noch, aber alles, was so ein bisschen in was Psychotherapie und ja, Stottern, Therapie, was macht man da eigentlich? Ja? Also es gibt ja auch Therapieformen, die nicht unbedingt
gewinnbringend
sind. Ja? Also so will ich es mal bezeichnen. Und den Mut zu haben, zu sagen, ja, da geht dein Kind hin und da werden Techniken erlernt und je besser es die Techniken beherrscht, desto besser wird es anwenden können und je besser es die Techniken anwenden kann, desto besser wird der Sprachfluss und somit ist das Kind weitaus mehr motiviert, wieder zu sprechen. Ich meine, es ist ja ein Kreislauf, ja.
Er hat da die Intensivtherapie gemacht und ich wollte gar nicht so da reinkommen, jetzt probieren wir das noch aus und das noch. Wir waren wegen einer anderen Geschichte beim Heilpraktiker. Der hat dann auch Verschiedenes gesagt, was so Tröpfchen und so. Und ich wollte das eigentlich gar nicht, weil ich habe gedacht, das fange ich gar nicht an. Irgendwann bin ich dann bei irgendeinem so Wunderheiler und Hypnotiseur oder so. Also ich wollte das nicht, sondern ich wollte wirklich einfach das, was Hand und Fuß hat.
Ja, zurück bei Schöner Stottern auf LoRa 92.4 mit dem Thema, was tun, wenn mein Kind stottert? Ja, was hat denn Hand und Fuß? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn, wenn die Eltern auf der Suche nach einer Therapie für ihre Kinder sind?
Es gibt ganz verschiedene Therapiemöglichkeiten und es gibt nicht die eine Therapiemöglichkeit. Das ist auch dann so ein bisschen abhängig davon, womit kann man selbst gut umgehen als Eltern und womit kann ich als Kind gut umgehen und womit komme ich gut zurecht. Ich möchte mal vielleicht die drei wichtigsten Therapierichtungen benennen. Im Vorschulalter, so ab 2,5 bis 6 Jahren, kann man sehr gut ein Programm anwenden. Es kommt aus Australien, das heißt das Litcamp-Programm. Und da ist es eben so, dass die Eltern, also es ist eher ein Elterntraining. Ich bezeichne es immer unkorrekterweise als Train-the-Trainer-Prinzip. Was bedeutet, meistens sind es auch hier wieder die Mütter, die dabei sind, dass die Mutter immer in jeder Therapiestunde dabei ist. Der Therapeut, die Therapeutin zeigt dem Kind, unter welcher sprachlichen Anforderung es flüssig spielen und sprechen kann. Das beginnt so mit Einwortebene, bei Memory zum Beispiel, und die Sprechleistungsstufe erhöht sich immer. Das Ganze wird dann positiv verstärkt, also ein verhaltenstherapeutischer Ansatz. Und die Mutter lernt dabei zum einen diese Settings, die sie dann zu Hause jeden Tag durchführen kann, 10 Minuten, und zum anderen auch, wie sie ihrem Kind richtig Feedback gibt, also richtig Rückmeldungen gibt. Das ist der eine Ansatz für Vorschulkinder. Ab dem Schulalter bis ins Erwachsenenalter gibt es zwei Hauptrichtungen. Die eine Hauptrichtung ist eine Fluency Shaping Therapie. Fluency Shaping bedeutet, dass ich mein Sprechen verändere. Und zwar, ich kann mein Sprechen, wenn ich es jetzt in der Extremform mache, diese Extremformen gibt es in Deutschland nicht, die kommen aus Amerika, wenn ich in Extremform in einer Fluency-Technik spreche, dann mache ich eben so ein paar Sachen wie weicher Stimmeinsatz, ich binde meine Silben ähnlich wie beim Singen und da ist die Theorie, dass man eben sagt, ich komme durch diese Technik über mein Stottern. Das stimmt im Großen und Ganzen, nur komme ich nicht zu 100% drüber. Stottern kann trotzdem passieren. Diese Therapie, wenn man sie nur diesen einen Ansatz anwendet, hat einen entscheidenden Nachteil, nämlich das Zweite, was wir vorher aus einem O-Ton aus der Straße gehört hatten, man soll sich keine Gedanken über sein Stottern machen. Oder wie diese Sendung so schön heißt, schöner Stottern, finde ich ganz wunderbar. oder wie unser Ansatz heißt, stärker als stottern. Das bedeutet eben, dass ich, wie wir schon gehört haben, womöglich lange und längere Zeit mit meinem Stottern beschäftigt sein werde, dass ich mich insofern auch stärker mache. Das ist dann der andere Ansatz, nach Van Riper, so heißt der Gründer, später dann nach Dell. Man kennt diese Ansätze in Deutschland auch unter Kids oder Mini-Kids, dass man bei diesen Ansätzen auch lernt, sich mit seinem Stottern auseinanderzusetzen. Also was wir ganz am Anfang als Folgeerscheinungen bezeichnet hatten. Also dass durch den Kontrollverlust, durch die Ursache, das Stottern, Folgeerscheinungen auftreten können, dass ich Sprechängste entwickle, dass ich mich bestimmte Sachen nicht mehr traue, dass ich Wörter ersetze, all diese Folgeerscheinungen, die sind, finde ich, therapeutisch schwerwiegender und manifester als das eigentliche Stottern. Wir vergleichen das immer mit einer Zwiebel und Zwiebelschalen. Also rein biologisch hat eine Zwiebel keinen Kern, aber wir nehmen mal an, eine Zwiebel hätte einen Kern, dann ist der Kern die eigentliche Stottersymptomatik, der Kontrollverlust. Und um diesen Kern legen sich ganz viele Schichten, ganz viele Schalen an Begleitsymptomen, Sprechängste, Ausweichverhalten, Fluchtverhalten, all diese Sachen. Und diese Zwiebelschalen sind für mich so, auch so beeinträchtigend im Leben, dass die einen für mich viel höheren Stellenwert in der Therapie haben sollten, dass man eben das behandelt und dass ich dann sagen kann, ich muss erstmal diese Zwiebelschalen wegnehmen, ich muss an den Kern kommen und wenn ich am Kern bin, dann kann ich auch ans Stottern rangehen. Mhm. Und das ist dann eben dieser Van Riper-Ansatz, Kids, Mini-Kids, wie man sagt, oder wie wir das machen in unserem Ansatz, dass wir sagen, wir nehmen Techniken aus diesem Van Riper-Ansatz, aber auch von Fluency-Shaping-Techniken.
Mhm. Ja, was wichtig wäre für Eltern jetzt, also ist es sinnvoll, erstmal abzuwarten als Eltern oder ab wann ist eigentlich eine Therapie sinnvoll?
Es gibt so eine Regel, die besagt, wenn Stottern erstmalig auftritt, jetzt spreche ich wieder von dem Zeitraum, ab 2-3 Jahren bis 6-7 Jahren, also ab dem ersten Zeitraum, kann man gut und gerne 6, manche sagen sogar bis zu 12 Monate abwarten. Und jetzt kommt ein ganz dickes Aber. Man sollte niemals diese 6 Monate abwarten, wenn man merkt, dass das Kind Folgeerscheinungen bereits zeigt. Also der Kontrollverlust ist da, ich hänge an bestimmten Wörtern. Wenn sich ein Kind dabei fröhlich durchstottert und überhaupt keine negative Begleiterscheinung zeigt, dann kann man das tatsächlich erstmal abwarten. Wenn aber das Kind Fluchtverhalten zeigt, weniger spricht, also diese psychischen Folgereaktionen zeigt, dann sollte man, egal wie lang das zurückliegt, das erste Auftreten, dann sollte man so bald als möglich eine Therapeutin, einen Therapeuten aufsuchen. Dann geht es um diese Zwiebelschalen und die muss man behandeln, egal ob das Stottern von alleine zurückgeht oder nicht.
Weil im Interview das Stichwort Wunderheiler gefallen ist, an wen können sich denn Eltern wenden, wenn sie auf der Suche nach einer passenden und geeigneten Therapie sind für ihr Kind?
Es gibt bundesweit die sehr starke und sehr gute Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe, so heißt die jetzt, BVSS. Findet man im Internet ja unter BVSS e.V. Da gibt es sehr kompetente Beratung. Auf dem Internet gibt es da, oder im Internet gibt es da auch sehr gute Seiten, die man durchlesen kann. Es gibt im Internet ja sehr viel Mist. Man weiß ja das dann oft gar nicht zu sortieren. Dieser Seite kann man vertrauen. Da steht sehr, sehr Gutes drinnen, auch mit Therapieempfehlungen. Es gibt auch ein Telefon, da kann man auch anrufen und kann sich beraten lassen. Im bayerischen Raum, wobei wir bekommen auch Anrufe aus ganz Deutschland in der Zwischenzeit, kann man sich auch an die Stotterberatungsstelle der Universität München wenden. Das kann man auch ganz leicht googeln. Einfach nur Stotterberatung Universität München oder LMU. Da kommen Sie dann direkt auf unsere Seite. Da kann man dann persönliche Termine ausmachen und man wird dann eben auch ganz persönlich beraten.
Ja, das waren ja sehr handfeste Empfehlungen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und zwar dodgy good enough.
Ja, zurück bei Schöner Stottern auf Lora 92.4 mit dem Thema, was tun, wenn man Kind stottert. Zu Gast haben wir im Studio Herrn Thum, akademischer Sprachtherapeut, der auch an der LMU tätig ist. Ja, und dann würde ich sagen, wir kommen jetzt gleich nochmal zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich das Thema Stotter und Schule, wo wir auch O-Töne eingesammelt haben und die hören wir uns gleich nochmal an.
Es ist immer, es ist echt immer eine Hilfe, wenn man welchen Sprechen haben.
Also wenn es rausgeht aus dem Kindergarten und rein in die Schule, dann da brauchen die Eltern und brauchen auch die Lehrer Unterstützung. Denn auch die Lehrer müssen mit dem Phänomen umgehen können.
Da war, glaube ich, bei Elliot gerade der Schulwechsel nach der 4. Klasse. Und das ist so, diese Übergänge waren ja immer total angstbeladen bei mir. Und dann hat eine Mutter so mehr beiläufig gesagt, ja, Schule war eigentlich nie ein Problem bei meinem Sohn. Und dieser Satz, der hat mir echt geholfen.
Weil es in die Schule geht, muss man ja auch, also um Noten zu erzielen, muss man auch mit den Lehrern reden, also um jetzt mündlich die Mitarbeit zu zeigen. Und da kommt dann irgendwie noch so ein Stressfaktor dazu, dass man jetzt reden muss. In der Schule, dann kommt eine komplett neue Klassengemeinschaft rein und die kennen einen noch nicht so und dann weiß man auch nicht, wie man damit umgehen soll. Oder auch die Lehrer, die jetzt noch kein stotterndes Kind hatten, wie sie damit umgehen sollen.
Also meistens ist es in der Klasse ja nichts Neues mehr und wenn die Kinder das schon gewohnt sind, dann ist das ja nicht irgendwie was Außergewöhnliches und in der Regel gehen sie ja dann relativ souverän damit um. Vielleicht beim ersten Kontakt ist es schon ein bisschen irritierend, aber...
Die Entscheidung, also ein Kind mit einem guten kognitiven Voraussetzungen an ein Förderzentrum zu geben, also da finde ich, an dem Schnittpunkt, da muss unbedingt gute Beratung her.
Ja. Ja, das waren jetzt viele Themen zum Thema Schule, also viele O-Töne zum Thema Schule und wir wollen uns jetzt eigentlich konzentrieren auf die Frage, was es mit dem Nachteilsausgleich für stotternde Schüler auf sich hat.
Der Nachteilsausgleich steht jedem stotternden Schüler oder jedem Schüler mit Behinderung zu. Der Nachteilsausgleich besagt ganz klar, wenn ein Kind ein gewisses Handicap hat und durch dieses Handicap, wie in diesem Form Stottern, benachteiligt ist, beispielsweise bei mündlichen Prüfungen, dann steht diesem Kind bundesweit, egal in welchem Bundesland, das Recht zu, dass es einen Ausgleich erhält, beispielsweise länger Zeit in der mündlichen Prüfung, diese mündliche Prüfung lieber zur verschriftsprachlichen, was auch immer. Und das bedeutet eben dieser Nachteilsausgleich.
Okay. Ich sehe gerade, wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Hallo? Hallo? Wer ist denn in der Leitung? Hallo?
Es rauscht.
Magst du was sagen?
Hallo?
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 Hi, jetzt haben wir dich.
Hallo, ja, hallo, hier ist der. Hallo, hier ist der Peter Schmidt.
Hallo.
Ich hätte eine Frage.
Ja.
Ich hätte eine Frage.
Knackt.
Hallo?
Ja, was für eine Frage hast du denn, Peter?
Ja, hallo, hier ist der Peter Schmidt.
Ja.
Ich hätte eine Frage.
Ja, und?
An den Herrn Thum.
Ja.
Und zwar, warum stottert man nicht beim Singen?
Das ist eine ganz einfache Antwort. Das ist eigentlich gar nichts, wo man überrascht sein muss. Beim Sprechen muss ich überlegen, so wie ich jetzt diese Frage beantworte, was will ich Ihnen sagen? Ich muss mir Gedanken über die Wörter machen. Ich muss die Wörter finden, ich muss sie in meinen Mund bringen und in Form bringen. beim Singen weiß ich den Text und möchte, wenn ich jetzt Hänschen klein singe, Ihnen eigentlich nicht die Information geben, dass Hänschen klein in die weite Welt zieht, sondern da habe ich also den Text vorgegeben und deshalb habe ich auf einer Sprachplanung viel weniger Energie zu verwenden und außerdem beim Singen habe ich auch es noch in einem ganz anderen hirnorganischen Teil, das heißt, es ist in der Sprachplanung nochmal an einer ganz anderen Stelle und die Atmung und der Stimmfluss ist auch ein ganz anderer als in der Sprache, wenn ich eben jetzt hier mit Ihnen mich unterhalte.
Herr Schmidt?
Ah, ja.
Ja, okay. Wir sind wieder da. Sind Sie mit der Antwort zufrieden?
Ja, ich bin sehr zufrieden. Das war sehr schön. Eine sehr gute Antwort.
Okay. Vielen Dank für Ihren Anruf, gell?
Ja. Alles klar.
Okay. Ciao. Schönen Abend.
Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Googeln Sie einfach mal Graf Unheilig, den Sänger, der gerade in den Charts ist. Der stottert, der hat ganz viele Interviews dazu gegeben und sagt auch, Singen ist für ihn kein Problem, Sprechen von in der Talkshow ein großes.
Okay. Ja, wir schauen jetzt gerade auf die Uhr und wir sind gar nicht mehr so lange auf Sendung. Deswegen haben wir noch eine sehr wichtige Mitteilung zu machen. Wenn Sie als Eltern von stotternden Kindern und Jugendlichen schon immer mit anderen Eltern in Kontakt kommen und sich miteinander austauschen wollten, aber nicht wussten wie, haben Sie nun die Gelegenheit dazu. Also das erste Netzwerk für Eltern mit stotternden Kindern ist seit kurzem online und schließt hier eine wichtige Lücke. Das Elternnetzwerk Stottern ist ein Projekt von der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe, kurz BVSS, unter www.eltern.bvss.de können Eltern gezielt Kontaktgesuche schalten, persönliche Treffen in ihrer Region vereinbaren oder sich in größerer Runde über ein Forum austauschen.
Das Ziel vom Elternnetzwerk Stottern ist, sich gegenseitig den Rücken zu stärken. Im Mittelpunkt stehen hier Themen, die Eltern besonders beschäftigen. Übertritt in den Kindergarten und Schule, Therapiemöglichkeiten bis hin zu eigenen Emotionen und inneren Konflikten. Die Bundesvereinigung formuliert treffend, die Erfahrungen der einen Eltern sind wahre Schätze für die anderen. Der Link zum Elternnetzwerk Stottern ist auch auf unserer Homepage zu finden unter www.schoenerstottern.de, www.schoenerstottern.de. Und jetzt würde ich sagen, hören wir noch den O-Ton, Positives am Stottern.
Ich hatte auch in Bezug auf Stottern, als er seine erste Intensivtherapie gemacht hat, da war er 7 oder 8, glaube ich, warst du gerade, gell? 8. Und da war ich einfach, dass die Kinder in dem Alter oder auch, ja, es waren ja auch Jugendliche dabei, sich so mit einem Verhalten auseinandergesetzt haben, Gefühle reflektiert haben und so offen zueinander waren. Das habe ich gedacht, das muss auch ein unglaublicher Gewinn sein. Das tun Jungs in dem Alter eigentlich nicht. Und da habe ich mir gedacht, das ist sicherlich was, was für ihn auch fürs Leben irgendwie was gibt und dass ihn irgendwie ein bisschen auch prägt. Also auch beim Stottern kann man irgendwo, das klingt für dich jetzt vielleicht ein bisschen so wie Hohn, aber durchaus, wenn ich entspannt bin, kann ich sagen, auch da kann man was rausziehen, wo ich denke, das ist so die Persönlichkeit oder mein Mann. Also ich meine, immerhin, ich habe mich in ihn verliebt und wir sind immer noch verheiratet und ich bin sehr harmonisch bei uns natürlich und das Stottern gehört einfach zu ihm ja auch dazu. Mhm. Und er ist sehr, sehr Selbstbewusstsein, also sein Selbstbewusstsein möchte ich mal haben. Mhm. Ja, also...
Also ich würde Ihnen wünschen, dass Sie das als, ich würde jetzt weder den Begriff Behinderung verwenden, noch Störung verwenden, sondern schon eine Art chronische Besonderheit, ja. Und dass Sie eigentlich sehen, dass aus stark stotternden Kindern Jugendliche werden, die auf dem sprachlichen Zweig 3 Fremdsprachen haben. Also das muss jetzt kein niemand sein, der unbedingt aufs Gymnasium geht, aber dass zum Beispiel das Erlernen einer Fremdsprache, das Stottern da kein Hinderungsgrund ist. Also das hast du, glaube ich, sehr schnell auch bei Englisch festgestellt. Da ging es wie nichts.
Und dass man sich auch viel mit der Sprache selber beschäftigt eigentlich. Ja. Also alles andere tun würden. Weil ich meine, andere reden einfach nur und wir versuchen dann irgendwie auch uns ich weiß nicht, besser auszudrücken, dadurch, dass wir stottern, dadurch, dass wir mehr auf unsere Sprache achten.
Wichtig ist eben, stottern ist ja nicht...
also das lassen wir jetzt, glaube ich, einfach mal so für sich stehen. Also das war es jetzt auch schon von uns und von unserer Sendung Schöner Stottern, heute mit dem Thema, was tun, wenn mein Kind stottert. An der Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Georg Thum von der LMU München. Ja, schön,
dass Sie heute hier waren. Genau.
Genau.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Gerne. Und bei Fragen und Anregungen können Sie uns gerne eine E-Mail schicken an info@schoenerstottern.de. Auf unserer Website www.schoenerstottern.de stehen Ihnen unter dem Menüpunkt Nachhören unsere letzten Sendungen zur Verfügung.
Verantwortlich für die heutige Sendung waren Armin Steigenberger und Enrico Strathausen. Vielen Dank auch an unseren Techniker Holm Hasenbein. Ihr könnt uns das nächste Mal am 30. August hören. Bis dahin wünschen wir euch und uns endlich ein sonniges und hoffentlich sommerliches Wetter.
Ja, eine schöne Zeit wünschen wir euch allen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schöner Stottern, was braucht's der Worte mehr? Weiter geht's bei Lora mit der Wellenreiterin Claudia Buchbauer und dem Thema Silvia Tennenbaum und ihr Roman Rahel, die Frau des Rabbi.